Lieber Max, mir kommt's vor wie eine halbe Ewigkeit, dass wir das letzte Mal hier aufgenommen haben.
Ja, es ist auch schon eine halbe Ewigkeit her. Also wie lange so ein Monat Pause ins Gewicht fallen kann, wenn man das Ganze gerne und regelmäßig macht, nicht wahr?
Ja, genau. Und dieses Gefühl, nicht an die regelmäßigen Aufnahmetermine zu denken, da merkt man erstmal, wie sehr einen das doch so im Alltag beschäftigt. Also ohne nörgeln zu wollen, ne? Aber man ist ja schon investiert in die ganze Sache. Im positiven Sinne. Und man merkt, wenn man auf einmal sich einen Monat Ruhe gönnt an der Stelle.
Das stimmt, das merkt man wirklich. Aber glücklicherweise waren wir ja nicht untätig in diesem Monat und haben quasi nur Cocktails geschlürft und in der Sonne gelegen. Na, das hätte bei mir sowieso zu einem Sonnenbrand 5. Grades geführt wahrscheinlich.
Ja, zum Glück war ja mit Sonne auch eh nicht so viel.
Das stimmt auch wieder. Punkt für dich. Zwei Tage 32 Grad oder 36 oder was das war und dann war ja auch wieder gut.
War ja auch wieder schön viel Regen.
So nämlich für die gute norddeutsche Blässe.
Genau. Ja, ich glaube, ihr da draußen wisst schon, worum es geht. Wir waren ja in Augsburg, wie wir mehrfach angekündigt haben schon, bei der Apex Ideenschmiede. Aber bevor wir euch da unsere Erfahrungen schildern, wollen wir eine kleine interne Änderung hier bekannt geben.
Keine Sorge, keiner von uns hört auf. Wir bleiben beide gleich doof erhalten.
Richtig. Ich habe ein Talent dafür, so eine Fallhöhe aufzubauen, wurde mir schon mal gesagt. Kündige Sachen groß an und dann ist es am Ende gar nicht so was Großes.
Das nennt sich Spannungsbogen, nein. Jascha.
Ja, richtig, genau. Also ich hoffe, ihr seid jetzt gespannt. Max und ich haben uns mit eurem Feedback dafür entschieden, dass wir unser News-Format einstellen werden, beziehungsweise ja, also erstmal vorläufig zumindest nicht mehr machen werden. Es sei denn natürlich, wir kriegen jetzt das absolut dicke Feedback, macht das bloß weiter. Aber wir haben festgestellt, dass wir, so wie wir gestartet sind, mit den zweiwöchigen Formaten viel mehr Vorbereitungszeit für die einzelnen Spiele natürlich haben, um die uns wirklich in der Tiefe anzuschauen, weil das ja unser Anspruch ist und im Grunde genommen die ganze Idee von Board Game Bravery von Anfang an gewesen ist. Und dazu, ihr habt es, glaube ich, in der letzten News-Folge von mir schon mal gehört, ist uns aufgefallen, dass der Online-Brettspieljournalismus im Moment wirklich starke Probleme hat. Also es war für uns beide, ich glaube, Max kann mir da zustimmen, es war zunehmend schwieriger geworden, eine echte, originelle und relevante News überhaupt zu finden aus der Branche.
Jupp.
Dadurch, ne, dass ja einige Portale aufgehört haben. Und was mir sehr groß aufgefallen ist, auch gerade so in einigen deutschen Portalen, ohne da jetzt so Namen nennen zu wollen, aber da wurde wirklich direkt mit KI von BGG kopiert. Mehr schlecht als recht auf Deutsch übersetzt stellenweise. Und das haben die immer sauber auch angegeben, dass das ein Originalartikel von Boardgame Geek ist, klar, ne, also sauber gearbeitet. Aber es ist einfach qualitativ nicht mehr das, was wir uns so vorgestellt haben. Und da wir beide ja jetzt auch nicht selber investigativ unterwegs sind, sondern euch eigentlich immer nur so ein Recap bieten, haben wir jetzt quasi gesagt, ey, ihr könnt auch auf BGG euch selber Nachrichtenartikel durchlesen. Vielleicht ändert sich das in Zukunft. Also vielleicht gibt es ja irgendwann einen neuen Player da draußen, irgendein neues News-Format, was richtig hochwertige, relevante Sachen uns liefert. Aber im Moment sehen wir das einfach nicht mehr so. Und von daher wollen wir uns mehr auf unser eigentliches Geschäft fokussieren, nämlich die Brettspiele wirklich en Detail für euch auseinanderzunehmen. Oder Max?
Ja, ist eine Top-Zusammenfassung von dem, was wir in unserem Strategie-Meeting besprochen haben.
Ja, genau. Ich hatte 2 Folien PowerPoint vorbereitet, ein paar Charts. Ja.
Ich kam 30 Minuten zu spät, weil ich dachte, wir machen das im Homeoffice.
Tja. Oh. Weißt du, habe ich extra so ein Mobile Working Space angemietet und dann war Max nicht da. Ja.
War ihm
ja
schon
okay,
ein
genug Quatsch. Ja. So, nachdem wir das geklärt haben, Max, willst du noch mal kurz einen Recap geben? Was war in Augsburg noch mal los? Das ist jetzt schon so lange her.
Ja, alles gut. Ich versuche dich noch mal ein bisschen dran zu erinnern. Also, wir haben es euch ja schon angeteasert in der Folge vor unserer Sommerpause, dass wir während unserer Sommerpause, also etwas davor sogar schon, den weiten Weg von unserem Heimathafen aus zur Apex-Ideenschmiede in den Süden des Landes antreten, um dort fleißig auf Einladung von der Apex-Ideenschmiede, vielen Dank an die ganze Crew an dieser Stelle, Prototypen testen zu dürfen für euch. Also einfach mal einen Blick dahinter zu werfen, was es alles schon Geiles bei denen gibt, was so in Arbeit ist, was noch in der Mache ist, wie sich das Ganze spielt und. Also da konnten wir einen bunten Fundus an Spielen testen, die, wie ich finde, ziemlich geil waren.
Ja, also wirklich bunt kann man da gar nicht genug betonen, finde ich. Wir haben ja wirklich alle möglichen Genres durch und ja, also es waren super viele Eindrücke, ganz viele verschiedene Dinge und richtig viel Kreativität und verschiedene Spielideen. Also wir waren ein bisschen geflasht, glaube ich.
Also ich für meinen Teil auf jeden Fall, aber ich hatte ja auch meinen persönlichen Hauptgrund, dahin zu fahren mit dem Echoes of Steel, was wir später noch ein bisschen zu erzählen.
Und ich würde sagen, wir haben ja Interviews geführt, während wir da waren. Und ich glaube, wir können ja einmal reinhören in eine kleine Vorstellungsrunde, die wir am Anfang gemacht haben. Und dann geben wir euch unseren Senf nachträglich dazu und hangeln uns so durch die Spiele durch und kommentieren hier immer so ein bisschen die Interviews nachträglich, die wir da geführt haben.
Genau, und auch unsere Spielerfahrung natürlich, wenn sie nicht mit den Interviews explizit aufgeführt war, kommt natürlich auch noch mit dazu. Wir haben nicht zu jedem so ein nachbereitendes Gespräch nochmal gemacht, aber das erledigen wir hier jetzt mit euch, indem ihr unsere 2 Cent dazu hört.
Genau, so sieht's aus.
Ich würde sagen, dann hören wir mal rein.
Ja, genau. Ja, hallo ihr da draußen. Wir sind hier heute in Untermeitingen bei Augsburg bei den lieben Leuten von der Apex Ideenschmiede und haben vor, uns hier mal ein paar kleine Spiele, Prototypen, fertige Spiele zeigen zu lassen. Wir sind ganz gespannt. Der liebe Max ist auch schon hier.
Hallöle zusammen.
Ja, und ich würde sagen, erstmal die wichtigste Frage vorweg. Wer seid ihr überhaupt? Und was ist die Apex Ideenschmiede? Ihr seid ja ein ganz interessantes Konzept.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Martina. Ich bin sozusagen Geschäftsführerin der Apex Ideenschmiede. Und wir sind ein Zusammenschluss von Spieleautoren und Autorinnen, um einfach die Spiele zu entwickeln, die wir geil finden.
Mhm. Ich glaube, die HörerInnen von uns kennen schon die ein oder anderen Spiele von euch. Also wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr ja schon, dass hier ein kunterbuntes Gemisch aus verschiedenen Genres und Themen auf euch wartet. Genau. Und wir sind ja jetzt zu 6 hier oben bei euch. Wer ist denn noch im Bunde?
Andreas ist noch zusätzlich mit dabei. Auch einer der Gründungsmitglieder von Apex, um es mal so zu formulieren. Wir sind jetzt seit 2019 sozusagen mit an Bord, was das angeht. Und momentan stehen wir hier ganz oben, wie wir schon sagten, Prototypen und ähnliches, vor der Tabletop-Platte, weil Max heute unser Tabletop ausprobieren darf, unter anderem.
Das da heißt?
Das heißt Echoes of Steel. Wir haben euch da schon mal einen kurzen Teaser zugegeben. Und ich kann nur sagen, ich habe richtig Bock drauf.
So, und ich bin Jasmin. Ich bin ganz frisch mit dabei, seit Anfang des Jahres ungefähr muss es sein und baue so ein bisschen beim Worldbuilding bei verschiedenen Sachen mit.
Mhm. Ja, und ich bin Sven. Ich bin auch seit Anfang des Jahres dabei. Ich habe so den Schwerpunkt eher auf Regeln und das Mathematische, dass die Statistiken im Hintergrund so passen, dass das alles insgesamt alles flüssig zusammenkommt.
Ich würde sagen, damit habt ihr alles abgedeckt, was man so in der Spielentwicklung braucht, hätte ich jetzt fast gesagt. Sehr schön.
Richtig, ganz genau. Das ist auch etwas, was Apex auszeichnet oder was uns besonders macht, dass wir quasi vom Konzept über die Idee bis zur Abgabe der fertigen Druckdaten für ein Spiel wirklich alles bei uns quasi machen können.
Das war ja auch schon bei 2 Spielen von uns, Schriftrolle, die ihr schon kennt. Und genau. Dust Race ist ja komplett aus unserem Haus. Also im Endeffekt im Auftrag von den jeweiligen Verlagen komplett über unseren Tisch gewandert. Das ist im Endeffekt von der Wiege bis an die Bahre entwicklungstechnisch gesehen alles von uns.
Mhm. Und wie ist das? Gebt ihr auf euren Spielen dann so einen klassischen Autor oder eine Autorin an oder tretet ihr da gesamt als Team auf, weil alle an allem zusammenarbeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
Also nach außen kommuniziert auf der Schachtel steht da tatsächlich nur Apex Ideenschmiede und im Impressum der Spielanleitung stehen dann nochmal die Namen der Autoren, die dann tatsächlich mitgewirkt haben. Denn insgesamt sind wir 7 Leute, aber nicht alle arbeiten immer an allen Projekten gleichzeitig mit.
Mhm. Okay. Wir werden natürlich die Homepage von der Apex Ideenschmiede euch verlinken und natürlich die älteren Folgen, die wir schon zu einzelnen Spielen gemacht haben. Und ja, dann glaube ich, sind wir mal ganz gespannt, was hier so folgt. Ihr werdet gleich so ein paar Einführungen in verschiedene Spiele bekommen, hier von den Entwicklern selbst sozusagen. Und dann gibt's am Ende unsere Spieleerfahrung dazu, zusammengefasst, wie ihr es kennt.
Ganz wichtig, schaut dabei auch bei uns auf Instagram vorbei. Da werden von heute definitiv Fotos sein, auch wahrscheinlich auf dem Profil der Apex Ideenschmiede, das werden wir euch auch noch mit verlinken, wie sich das gehört.
So ist es. Danke euch und wir sind gespannt auf den Tag.
Wir danken. Viel Spaß.
So sieht's aus.
Man hört also, bei uns, Kompetenz und Professionalität gehören wie immer nicht zum Programm.
Nein, nicht wirklich. Aber dafür hatten wir eine ganze Menge Spaß. Ich glaube, das hört man auch. Also die Stimmung war gut. Wir hatten Snacks, wir hatten Getränke. Also es wird sich echt um uns gekümmert. Es war schon sehr, sehr schön.
Die haben sich Mühe gegeben, diese brüllende Hitze draußen erträglich zu machen. Wir hatten oben auch einen Ventilator an der Tabletop-Platte.
Ja, stimmt. Bei euch da oben, wo ihr Echoes of Steel gespielt habt, da wart ihr ja war das unterm Dach?
Das war unterm Dach. Ja, das war ein Dachgeschoss. Hui.
Ja, ich würde sagen, Max, hast du irgendwie noch was zu ergänzen oder wollen wir direkt mal in euer Intro zu Echoes of Steel reinspringen?
Nö, ich habe da eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Wir können von mir aus sehr, sehr gerne direkt in das Intro zu Echoes of Steel reinspringen. Einfach, weil ich das Spiel auch sehr, sehr interessant finde und euch liebend gerne dazu einige Berichterstattungen machen möchte.
Sehr schön. Genau, ihr habt jetzt die vier Gastgeberinnen, die wir da hatten, kennengelernt. Und jetzt hören wir uns mal das Intro an.
Ja, ihr Lieben, wie schon angedroht, herzlich willkommen zu Echoes of Steel hier bei uns bei der Apex Ideenschmiede. Wir haben natürlich einmal zwei der Kandidaten dabei, die es verbrochen haben. Ne?
Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, das beruhigt mich zumindest schon mal. Und wir haben eine neue Stimme, ein neues Gesicht. Gesicht seht ihr im Podcast nicht, aber trotzdem neu. Mit dabei den Jo als Tabletop-Menschen.
Moin.
Ja, Mann vieler Worte und so. Andreas, dann möchtet ihr sonst mal erzählen, was es hiermit so auf sich hat?
Nun, im Endeffekt Echoes of Steel ist ein miniaturenagnostisches Tabletop-Wargame, das vom Skirmish-Level hoch bis zur großen Feldschlacht alles abdecken kann. Es hat keine Fraktionen, es hat keinen festgelegten Miniature-Range, was das angeht, sondern du kannst de facto kaufen, bauen, kitbashen, was du willst, vom 3D-Druck über... Wir hatten schon mal Leute, die gesagt haben, ich klebe mir Ü-Ei-Figuren auf die passenden Bases, da haben wir schon alles hinter uns. Hintergedanke war für uns, dass wir sagen wollen, wir möchten eine Engine liefern, die richtig geile Schlachten ermöglicht, ohne die Leute im Kreativfluss einzuschränken, was die Modelle angeht. Und haben uns deswegen dazu entschlossen, vom klassischen Fraktionsdenken wegzugehen, sondern zu sagen, du generierst dein Echo, dein Anführer der Armee, wie einen Rollenspielcharakter. Und der gibt dann vor, wie die komplette Armee aufgebaut werden kann. Das ist so die Quintessenz von dem ganzen Spaß. Und dann kommt natürlich sowas wie das Würfelsystem und ähnliches drauf. Da hat Sven sich graue Haare wachsen lassen dürfen dafür.
Sehr, sehr schön. Also dürfen wir Sven da entsprechend auf die Nase hauen, wenn wir wieder schlecht würfeln.
Ich hoffe doch mal nicht.
Zum Notfall ist persönliches Pech.
Ja. Das sagen sie mal alle. Immer sind die Würfel schuld.
Ja, selbstverständlich.
Es ist ja schon mal ein interessanter Ansatz mit dem Miniaturenagnostisch. Wie habt ihr das denn dann dargestellt eigentlich? Weil man kennt es ja so als Tabletop-Spieler, Figuren haben feste Werte, feste Waffenprofile. Ohne feste Figuren fällt das ja irgendwie flach.
Jein. Im Endeffekt ist es so rum, wir haben einmal den Miniaturenteil, den wir betrachten müssen. Das ist im Endeffekt ein festgelegter Maßstab. 28 bis 32 Millimeter, quasi der heroische. Und haben festgelegt, welcher Einheitentyp welche Basegrößen im Minimum und im Maximum haben soll. Von dort aus kann man dann schon grob abschätzen, in welche Größen das geht. Und alles andere wird im Endeffekt über Punkte gekauft. Das heißt, ich habe Ausbildungsstufen, ich habe Waffen, die bestimmte Dinge kosten, ich habe Besonderheiten, Ausrüstung und so weiter, die ich mir dann alle über Punkte sukzessive in meine Armee reinkaufe, je nachdem, auf wie viele Punkte ich halt mir beim Gegner spielen will.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal schön flexibel für den Listenbau. Erinnert ein bisschen an die alten 40k-Zeiten, wo man alle Optionen einzeln kaufen konnte, oder?
Oh mein Gott, das wären vierte Edition, wo man für jede Fragmentgranate pro Modell noch ein Modell ein Punkt zahlen musste. Sprenggranaten haben 2 Punkte gekostet, Melterbomben haben 5 Punkte gekostet, konnten aber nur von Sabit ausgerüstet werden. Der Sturmultra auf dem, egal, ich durfte haben.
Ja, also das haben wir hier zum Glück scheinbar nicht ganz so kompliziert, aber ein bisschen komplizierter können wir schon werden als beim aktuellen generischen Tabletop-Bau, würde ich mal ganz stark behaupten.
Definitiv. Wenn jetzt ihr da draußen Interesse bekommen habt an Echoes of Steel, wie weit ist denn der Entwicklungsstand des Ganzen?
Also wir haben jetzt momentan das Manuskript vom Lektorat zurückbekommen. Sind jetzt dann die nächsten 2-3 Wochen mal am Einarbeiten sämtlicher Korrekturvermerke, dass das auch was wir geschrieben haben, auch irgendwann deutsch ist. Und sobald wir das durchhaben, Artwork ist durch, dann wird Martina in den nächsten paar Monaten nur noch in Satz und Layout gehen müssen. Und wir sind relativ zuversichtlich, dass wir wahrscheinlich zum Jahreswechsel ein fertiges Produkt haben werden.
Das hört sich gut an. Klingt also, ihr Lieben da draußen, nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für euren Tabletop-liebenden Lieben. Und ich würde sagen, damit können wir uns auch ganz getrost ins wilde Testen verabschieden und melden uns einfach bei euch nochmal mit einem Feedback dazu. Ja, wie schon gesagt, kompetente Truppe am Tisch. Wir hatten viel Tabletop-Erfahrung mit am Tisch, dementsprechend konnten wir uns da schön tief reintauchen in das Ganze. Wir haben aufgrund der Temperaturen oben und des Drangs noch mehr für euch quasi an Spielen zu testen, haben wir dann nun kein Fazit mehr für euch aufgenommen. Das kriegt ihr jetzt von mir hier butterfrisch sozusagen im Podcast mitgeteilt. Echoes of Steel hat uns mega viel Spaß gemacht, oben das zu spielen. Das Würfelsystem ist echt cool gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch draußen Tabletop spielt, aber man kennt es zum Beispiel, wenn man von Fernkampfarmeen auf Distanz super hart zerschossen wird. Das hat Echoes of Steel schön gebalanced. Das passiert nämlich nicht. Also Es ist nicht bei fernkampflastigen Truppen, wer den ersten Zug hat, gewinnt. Ne? Also sonst könnten wir auch einen Coinflip machen. Das Miniaturenagnostische ist unglaublich geil. Für mich als 3D-Drucker zum Beispiel, mir kamen da sofort 1000 Millionen Ideen, wie ich das Ganze machen kann. Also vom Tabletop-Aspekt her ist das Ganze echt ganz großes Kino und macht mir unglaublich viel Spaß und steht bei mir definitiv auf der muss ich haben, will ich haben, werde ich kaufen Liste. Und weil Andreas das so angeteasert hat, dass da so ein Rollenspielfaktor mit drin ist, das war das, was mich am meisten gehuckt hat. Weil ihr kennt das ja, ihr bestimmt bei einer Armee euren Warlord, euren Armeeanführer, wie auch immer, euren Hauptmann, Hauptfrau. Und das ist einfach nur irgendeine schnöde Miniatur. Das ist, keine Ahnung, Trajan Valogus, der große Custodes. Mehr ist das nicht. Den hat jeder. Bei Echoes of Steel ist das anders. Ihr generiert euch ein spezielles Echo, einen speziellen Charakter, den nur ihr so generiert habt, wie er da liegt. Und das ist mega, mega geil. Das macht unglaublich viel Spaß. Jo und ich sind beigegangen für Testzwecke und haben uns das komplette Echo ausgewürfelt. Also wenn ich überhaupt keine Gedanken dazu machen wollte, erstmal, was ihr da genau zusammenspielen wollt, könnt ihr euch das alles zusammenwürfeln und habt dann quasi euren Charakter da zusammengewürfelt mit Hintergrundgeschichte, was ist ihm so im Leben passiert, was sind seine Stärken, Schwächen. Oder ihr könnt euch da richtig Gedanken zu machen, was den Armeebau nochmal wieder beeinflusst, weil euer Charakter beeinflusst, was für Fähigkeiten ihr mitnehmen könnt, was für Magie und solche Dinge. Also das ist schon echt umfangreich und ich freue mich da sehr drauf, das weiter testen zu dürfen und da ein bisschen weiter reintauchen zu dürfen im Zweifel und es natürlich am Ende auch hier bei uns in Tabletop-Verein breittreten zu können.
Ja, und ihr habt gehört, geplant ist, dass das so zum Jahresende 25, Anfang 26 rum dann auch verfügbar ist. Also haltet da gerne mal die Apex-Ideenschmiede im Blick, was für Updates da so rauskommen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei unserer Hörerinnenschaft auch ganz gut ankommt. Also es klingt ja mal nach einem sehr, sehr erfrischend anderen und mutigen System, was da umgesetzt wird. Sehr, sehr cool.
Ja, vor allen Dingen auch ein System, wo du dann mal mitspielen könntest mit deiner Frau zusammen. Ihr habt ja auch einen 3D-Drucker.
Ja, stimmt, genau. Oh wei. Also wenn Isa ihre eigene Miniaturenarmee sich da drucken kann.
Du, im Endeffekt ist das ja auch völlig frei gewesen. Ne? Also wir haben da dann Ausrüstungskarten für die einzelnen Einheiten gehabt. Die nannte sich dann schwere Schwarzpulverwaffe. Mehr ist da nicht definiert. Das ist eine schwere Schwarzpulverwaffe. Das heißt, du kannst da eine Kanone hinstellen. Du kannst da Leute mit diesen, wir hatten von Age of Sigma aus, von den Cities of Sigma, diese Leute, die haben so Feuerlanzen quasi dabei, die vorne rausschießen können. Die sind auch schwere Schwarzpulverwaffen dann an der Stelle gewesen. Also es ist einfach eine sehr, sehr breite Range. Die schwere Feuerwaffe, Schwarzpulverwaffe muss bei mir nicht genauso aussehen wie bei dir. Das ist halt das Geile. Jeder kann seine eigene Ästhetik da reinbringen und das finde ich cool.
Ja, finde ich auch. Also das holt eben auch Leute ab, die generell so im fiktiven Bereich verschiedene Vorlieben haben. Ne? Also ob du jetzt steampunkig das machen willst, ob du es stärker Sci-Fi, Alien-mäßig aufbauen willst. Du bist ja nicht an irgendeine Lore oder irgendeinen Artstyle gebunden. Du kannst dich ja richtig austoben.
Ja, wobei Echoes of Steel tatsächlich ins Fantasy-Genre geschoben wird. Also ich glaube, die Richtung sollte schon Richtung Fantasy gehen. So für mein persönliches Empfinden. Das Regelwerk gibt da natürlich keine Vorgaben. Aber ich glaube, ich fände es schon ein bisschen wild, wenn ich mit Schwarzpulverwaffen gegen Space Marines kämpfen würde.
Mit ein bisschen Hintergrund-Story-Twists kann man auch aus Science-Fiction-Super-Fantasy machen. Siehe Star Wars, Max.
Auch wieder wahr, auch wieder wahr.
Ja, aber sehr schön. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf, auch wenn ich selber, wie ihr wisst, im Tabletop überhaupt keine Erfahrung habe. Aber allein die Prämisse hier fand ich schon super, super spannend. Also bleiben wir da am Ball.
Sollte ich die Sachen irgendwie zu Release oder vorab schon in die Finger kriegen, werde ich dich auf jeden Fall nötigen.
Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Kandidaten, den wir uns angeschaut haben. Denn während ihr da oben Echoes of Steel ausprobiert habt, haben wir uns unten hingesetzt und haben Kowai Monogatari ausprobieren dürfen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, also ich habe zumindest nichts Falsches daran gehört, aber ich kann auch kein Japanisch.
Sehr gut. Mona könnte uns korrigieren, aber ja, das ist auch gar nicht nötig, weil wir kriegen die korrekte Aussprache gleich hier im Interview mit Sicherheit zu hören. Ich kann kurz vorweg zusammenfassen, Kowai Monogatari ist ein Dungeon Crawler im mittelalterlichen Japan mit einer richtig, richtig tiefen Historie dahinter, ganz, ganz viel Faktentreue Also Max, du erinnerst dich, ne, bei der Apex-Ideenschmiede sind echte Japan-Freaks am Werk. Und das meine ich nicht abwertend, sondern ich fand das sehr beeindruckend, wie tief man mit dieser Kultur und Geschichte sich auskennen kann. Und das ist bei Kowai Monogatari echt spürbar, auch an der ganzen Rahmenhandlung.
Da macht sich die Liebe zum Detail einfach bemerkbar.
Genau. Ich würde sagen, hören wir uns doch mal das Intro dazu an. Ja, ich bin jetzt hier runtergegangen an den nächsten Spieltisch. Ich komme mir ein bisschen vor wie auf der Spiel. Von einem Testtisch zum nächsten. Und zwar werden wir hier uns jetzt Kowai Monogatari anschauen. Dann berichte uns doch mal, was ist das hier für ein Spiel? Worum geht's?
Kowai Monogatari ist ein voll kooperativer Dungeon Crawler im mittelalterlichen Japan. Hat insgesamt 2 Story Arcs, das heißt eine Geschichte in der Gegenwart und eine in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit wird quasi erspielt von 8 Helden und Heldinnen aus dem mittelalterlichen Japan. Und ihr erlebt die Geschichte, warum die Yokai plötzlich sichtbar für die Menschen geworden sind und für Unruhe sorgen.
Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich habe gerade eben schon so eine Mini-Einführung in die Charaktere bekommen und das hat schon einen Bildungsauftrag, können wir so schön sagen. Es klingt immer so abgedroschen, aber hier geht es wirklich auch tiefer in japanische Geschichte rein. Hier ist alles überlegt von der Konstellation her, dass das alles schön historisch passt. Ja, und ich würde sagen, ich bin ganz gespannt, wie sich das Ganze jetzt spielt. Gerade dieser Ansatz, dass die Story im Vordergrund steht und erlebbar wird und die Mechanik da eher, Mittel zum Zweck ist. Ohne das jetzt negativ zu meinen, aber der Hauptaugenmerk wird hier auf der Story liegen. Und ja, ich werde hier später mal ausführlicher berichten, wie das Spiel mir so gefallen hat.
Mhm. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Kapitel und begeben uns ins mittelalterliche Japan.
Auf geht's. Ja, Max, ich würde sagen, wir können im Grunde genommen nahtlos an das Fazit anknüpfen, weil da ich ja das Mikro gemopst hatte und ihr da oben ohne da standet, haben wir uns am Ende nochmal zusammengesetzt und nach einer Testmission, die wir da hatten, nochmal Revue passieren lassen. Und ich glaube, dass man da meine Beeindrucktheit, also die Imposanz dieses Spiels, ganz gut raushören kann. Also mich hat das sehr, sehr gehuckt. Und ich glaube, Max, du als Dungeon-Crawler-Freund und als ja zumindest nicht Japan-abgeneigter Mensch wirst da bestimmt auch deine Freude haben. So würde ich es mal sagen.
Du, ich bin einfach mal gespannt, wenn wir es vielleicht mal irgendwann in die Finger kriegen zum Testen. Nochmal.
Ja, ich auch. Also wir haben ja einen Prototypen da gespielt und das war schon einfach nur richtig toll und in dem Zustand schon sehr immersiv. Man war dabei, hat mit den Charakteren so mitgefiebert irgendwie, weil die alle eine Persönlichkeit haben. Und wenn das dann auch noch in der finalen, gepolischten Version auch so physisch vor einem ist, wird das wahrscheinlich auch nochmal ein cooles Erlebnis.
Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Optisch hat die Apex-Ideenspiele ja bis jetzt noch nie enttäuscht mit den Spielen, die wir bis jetzt testen durften.
Ja, so sieht's aus.
Dann würde ich sagen, hören wir doch mal in euer Fazit rein, oder?
Genau. So, Martina, jetzt sind wir mit einer Runde Kowai Monogatari durch. Ich muss sagen, also ich bin von Grund auf total begeistert davon. Wir haben die erste Mission mit, ich würde mal sagen, so einem leichten Boost am Anfang in Form von Items jetzt gehabt, aber haben gleich eine ganze Menge über das Spiel gelernt. Also wie die Story im Grunde von unseren Entscheidungen abhängt und immer wieder diesen Wiederspielwert bietet. Dadurch, wer jetzt gerade welche Aktion durchführt, für welchen Weg wir uns entscheiden. Haben auch schon einen Teaser bekommen für die zweite Mission.
Mhm.
Stichwort Kuh. Die Kuh mit dem merkwürdigen Gesicht. Da habe ich jetzt schon Lust drauf. Also da freue ich mich drauf, wie es damit weitergeht. Das wäre auch schon das Stichwort jetzt für meine Anschlussfrage. Wie sieht's denn im Stand der Entwicklung aus? Ist schon was in Aussicht, wie es veröffentlicht werden könnte, sollte, wenn es nach eurer Pfeife ginge?
Also der Status ist folgender. Kowai Monogatari ist von uns fertig entwickelt. Auch die Story ist geschrieben. Es sind über 1000 Seiten Manuskript, die es hier quasi zu erleben gilt.
Mhm.
Momentan liegt es bei 2 Verlagen, die sich hoffentlich der eine oder andere positiv entscheidet. Allerdings mussten wir feststellen, dass es mit den deutschen Verlagen etwas schwierig ist. Die sind nicht so produktionsfreudig, was Dungeon Crawler betrifft. Deswegen, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie sich die Sache noch entwickelt.
Mhm. Okay, ja, eigentlich merkwürdig, ne? Also du hattest eben ja schon gesagt, dass auch so das Thema, das ganze japanische Setting, auch schon bei manchen so eine gewisse Skepsis dann eben bei den Verlagen hatte, ob man da nicht irgendwie was, ich würde mal sagen, so was Vertrauteres oder Zugänglicheres nehmen kann.
Mhm.
Aber ich kann da auch nur eure Meinung quasi unterstreichen. Das Spiel ist wirklich ganz spürbar genau auf diesen Kontext so abgestimmt.
Mhm.
Ist ein Thema, was Max und ich hier im Podcast häufiger mal haben, gerade wenn wir bei Eurogames wieder sind, ne? Diese Unterordnung des Themas unter die Mechanik. Mhm. Und hier hat man wirklich das Gefühl, dass man da so ein organisches, großes Ganzes in der Hand hält, mhm, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Also ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das klappt und die Verlage sich dann auch mal dazu durchringen, was ihrer Meinung nach Experimentelles auszuprobieren und das einfach mal umzusetzen, weil das ist so ein schlüssiges Konzept. Mhm. Es wäre schade drum, wenn da euch irgendwelche Anpassungen aufgedrückt würden, die das Spiel nicht verdient, finde ich.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen ist Kowai auch unser Baby, müssen wir ganz ehrlich sagen. Es steckt wahnsinnig viel Recherche und Entwicklungsarbeit da drin. Mhm. Auch zusammen mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Augsburg unter anderem. Und leider haben viele deutsche Verlage Angst vor der sogenannten kulturellen Aneignung. Weil sie das Thema prüfen müssten, den Hintergrund prüfen müssten. Das ist eine der häufigsten Absagegründe, die wir bekommen bei Kowai.
Nur wegen der Prüfung, also die Aussicht, dass man da...
Genau, weil es ist ein asiatisches Thema, damit sind wir hier nicht so vertraut. Mhm. Da besteht große Angst, unserer Meinung nach unbegründet. Mhm. Aber ja, wir müssen einfach sehen, wir haben aber festgestellt, dass gerade so kleine Independent-Verlage diese Angst nicht haben. Mhm. Ja, wo wir jetzt gerade eben aber unsere Hoffnung dann auch drauf setzen, dass hier japanische Geschichte erlebbar wird. Eben und auch uns als Autoren, sage ich jetzt mal, geglaubt wird, dass wir das richtig gemacht haben.
Ja, also ich finde auch, also ohne dass ich jetzt selber irgendwie Experte dafür wäre, aber mir ist natürlich auch aufgefallen, dass es da keine europäischen Charaktere oder so gibt. Mhm. Also es ist nicht, wie man das aus den in diesen harten Fällen von kultureller Aneignung hätte, dass das jetzt irgendwie irgendeinem europäischen Narrativ zugeordnet wird, sondern das ist eine japanische Geschichte mit japanischen Charakteren. Mhm. Und ja auch Gottheiten oder Wesen, besser gesagt, die Yokais, die aus der Kultur stammen. Also ich fand den Umgang damit jetzt auch super respektvoll.
Das freut mich.
Also insofern, na gut, aber wer weiß, was die Verlage schon erlebt haben in der Richtung.
Natürlich, ne? Natürlich.
Tja, aber ich würde dabei bleiben, dass mich total freuen zu sehen, wie es da weitergeht. Mhm. Und besonders freue ich mich, dass ich jetzt auch mal diese Gegenüberstellung hatte. Da seid ihr jetzt nämlich so der erste Fall für mich gewesen. Mhm. Mal so einen Prototypen, den ihr in Eigenregie erstellt habt, die Ideen, die ihr da selber umgesetzt habt, vom individuellen Druck bis zum Zuschnitt, habt ihr ja alles in Handarbeit gemacht quasi.
Ja.
Und alleine das möchte ich dann mal in der finalen Form dann umgesetzt sehen, um mal den Vergleich zu haben, was kommt da am Ende dabei raus, wie viel ist umsetzbar von euren Ideen, die ihr da hattet. Mhm. Und ganz spannend zu sehen oder sich mal Gedanken darüber zu machen, wie würden manche Spiele aussehen, wenn die Autoren und Autorinnen freie Hand gehabt hätten.
Ja.
Und wie viel vielleicht auf dem Weg eingespart wurde, was wir als Spielende am Ende überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Also ich habe jetzt hier so ein kleines Gespür dafür bekommen.
Das freut mich sehr, dass wir dir da den Einblick geben konnten.
Mhm. Also wenn ich mir so vorstelle, Spielertableaus, die man klappen kann, das kann ich ja jetzt, glaube ich, oder ist das ein sensibles Thema? Kann ich
darüber
reden, ne?
Natürlich.
Genau. Also das war gerade hier bei dem Prototypen eben der Fall, ne? Ich kann da das Spielertableau einmal öffnen, kann mir da dann Gegenstände drunter schieben. Ich habe unter dem Charakterfeld, das war drunter, ich habe es gar nicht mehr genau auf dem Schirm, da habe ich die Eigenschaften und Items, die ich ausrüsten kann.
Genau.
Kann ich nachschauen, indem ich das einmal aufklappe.
Mhm.
Und wenn es für den Rest des Spiels nicht relevant ist und ich das mir gemerkt habe, kann ich es zumachen und habe eben keine Hilfskarte irgendwo rumfliegen nebenbei.
Genau.
Na, finde ich total spannend. Und auch, ob es dann am Ende ob das am Ende mit den Stanleys dann auch klappt und alles dann so gut aussieht, wie ihr euch das vorstellt. Ja, es bleibt gespannt quasi.
Ja, wir auch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ein Verlag hier sagt, ja, genau so will ich es machen. Würde uns natürlich wahnsinnig freuen.
Ja. Mhm. Und wenn ihr da draußen einen Einblick bekommen wollt, was ich hier jetzt gerade mit Worten zu beschreiben versuche, schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da werden mit Sicherheit eine Menge Bilder zu dem ganzen Spiel sein, wie das jetzt Stand heute aussieht. Und ich weiß, dass wir in der Community einige Japan-Fans haben. Ich bezweifle, dass die so sehr bei der Sache sind wie ihr. Also wenn man euer Haus sieht, hier ist alles Japan thematisiert. Das ist super cool. Und für die Person ist das, glaube ich, genau das Richtige.
Auf jeden Fall. Aber auch für alle, die einfach mal reinschnuppern wollen in das Thema.
Stimmt, genau. Also man muss gar nicht so ein Hardcore-Japan-Fan sein. Nee. Es ist einfach so eine spannende Erfahrung.
Mhm.
Und hast du die Möglichkeit, so ganz grob einzuschätzen, wann das was werden könnte mit dem Spiel? Habt ihr einen ungefähren Zeitplan, wenn jetzt ein Verlag zustimmt?
Also gesetzt im Fall zum Beispiel dieses Jahr auf das Spiel, würde ein Verlag sagen, ja, jetzt machen wir das Ganze, wird es mindestens wahrscheinlich ein Jahr dann noch dauern, bis tatsächlich ein fertiges Produkt auf dem Tisch liegt. Abhängig natürlich davon, für welche Produktionsstätte sich dieser Verlag dann auch entscheidet. Von unserer Seite ist die Arbeit getan, es ist alles da, es ist alles fertig. Es müsste dann quasi nur noch gesetzt und produziert werden.
Okay, das heißt, wir dürfen jetzt mit Spannung nur noch abwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt,
genau,
was die Verlage letztendlich dazu sagen.
Mhm.
Und ich hoffe, dass wir einen Ping von euch bekommen, wenn
unbedingt
da was Neues ist. Vielleicht ja in einem Jahr. Und dann erfahrt ihr da draußen das natürlich auch. Denn ich finde, das war jetzt schon eine Erfahrung, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Dann Dankeschön und haltet uns die Daumen.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
Danke.
Ja, genau. Also das meine Erfahrung zu Kobai Monogatari. Es war wirklich, wirklich super, super spannend, da einzutauchen. Und diesen kleinen Teaser, den ich da habe mit der Kuh, mit dem merkwürdigen Gesicht, das alleine hat mich schon gehuckt. Wir haben nämlich am Ende der Mission, die wir gespielt haben, wirklich, wie man das sich aus einem RPG wünscht, Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Wo soll es weiterhin gehen? Und das passiert dann auch nicht auf die Art und Weise, dass irgendein Auftraggeber zu uns kommt und uns sagt, jetzt lauft ihr dahin, dahin oder dahin, sondern wir sind ja im mittelalterlichen Japan und da kriegen wir dann so übers Hörensagen Dinge mit. Also zum Beispiel, dass in einem Nachbarort eine, oder ich glaube, ja, in irgendeinem Ort in der Nähe eine Kuh mit einem merkwürdigen Gesicht zur Welt gekommen ist. Ich glaube, so war's. Und wir haben nur diese vollkommen skurrilen Fetzen und Grundideen von dem, worum es da gehen könnte und müssen uns dann so anhand dieses Geschmacks dieser Ideen entscheiden, was finden wir ganz subjektiv am interessantesten, was ist da los, ne? Und ich glaube, wir als Gruppe wären zu der Kuh gegangen. Und es ist halt einfach so wunderbar, weil du mit diesem Yokai-Thema, die sind ja im Japanischen tatsächlich total vielfältig. Also Yokais gibt es ja in allen möglichen Formen. Die können, glaube ich, auch Besitz ergreifen von den unterschiedlichsten Dingen. Also diese japanische Mythologie, die lädt dazu ein, auch mal so wildere Ideen einfach zu machen. Und ich glaube, das ist hier bei Kobai Monogatari auch am Ende drin. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass sie da vielleicht ja jetzt auf der Spiel 25 einen Abnehmer für finden. Weil, ja, Martina hat es ja eben gesagt, ne, das Spiel ist quasi fertig ihrerseits. Ich würde es nehmen.
Ja, ja, wobei ich aber auch wieder sagen kann, dass ich natürlich die Verlage verstehen kann, die dann das empfindliche Thema mit der kulturellen Aneignung sich nicht aufbürden wollen. Muss man halt sagen, ist halt immer noch ein Hot Topic, ne? Und die wissen ja nicht, wie deep jetzt so Martina und Andreas dann zum Beispiel im ganzen Japan-Thema drinne sind und haben natürlich durchaus berechtigterweise vielleicht auch ein bisschen Sorge davor, dass das so, ja, ich meine, ich liebe ja Piranha-Bytes-Spieler, aber da gucken wir gerade das Let's Play zu Risen 2 und da merkt man, das ist ja schon ein paar Jährchen älter und das ist unglaublich schlecht gealtert. Also
ich erinnere mich an die Natives oder die Eingeborenen, genau, wie sie da heißen, auf der Insel.
Genau. Ja. da wird sich ja schon nach 5 Minuten im Spiel jetzt nicht so prickelnd über die geäußert, wo ich mir denke so, ah, ja, war vielleicht auch damals schon nicht okay, aber das ist irgendwie schlecht gealtert alles. Und dann kann ich auch wieder verstehen, dass man sich dann natürlich Sorgen macht, ne, als Verlag.
Das stimmt. Also ich könnte mir aber so ein paar Wege vorstellen, wie man in dem Spiel so einen Kontext herstellt, der einen da absichert. Also dieser Fokus auf die historische Korrektheit zum Beispiel. Ich finde, man könnte in die Anleitung, könnte man da Fakten, Betrachtungen, Erklärungen mit einbringen. Vielleicht kann man ja sogar mit einem richtigen Japan-Experten da zusammenarbeiten. Vielleicht findet man ja einen Historiker, der vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar beisteuern kann für die Anleitung zum Beispiel. Also, dass das auf irgendeine Art und Weise in einen Kontext gerückt wird. Wie ich das Spiel jetzt so erlebt habe, ist das, ne, wie eben schon gesagt, in dem Schnipsel vollkommen clean und respektvoll und korrekt geschrieben. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch nicht der Fachmann dafür. Und ich glaube, wenn das für die Verlage schon so eine Red Flag ist, dieses ganze Thema, dann wird es da wahrscheinlich schon so ein paar harte Präzedenzfälle gegeben haben, dass die vielleicht von vornherein schon sagen, nee, das ist uns zu heikel. Aber ich finde wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, will ich damit sagen. Und bei dem Spiel ist das nach meiner Auffassung ein leichtes, da so einen respektvollen Kontext herzustellen.
Aber theoretisch ja, aber es ist wahrscheinlich auch mit Kost und Aufwand verbunden, ne?
Ja, genau.
Was vielleicht natürlich auch in der schnelllebigen Zeit jetzt heutzutage viele Verlage abschreckt, wenn sie hören Zusatzkosten.
Ja, so ist es. Es muss ja alles schön günstig sein. Kann man nicht einen Wissenschaftler als KI befragen? ChatGPT, du bist Japanologe.
Genau, ChatGPT, tu so, als wärst du Japanologe, prüf mal dieses Spiel. Scheiße, ey.
Aber weit sind wir nicht mehr entfernt. Okay. Dann würde ich sagen, Max, als nächstes, lass uns doch mal in euer letztes abschließendes Spiel Gangs of Trash City reinhören.
Das können wir machen und ich sage euch jetzt schon mal vorab, liebe Leute, Kings of Trash City, der Name ist einfach Programm und es ist geiles Programm. So, Andreas, wir haben den nächsten Knüller auf dem Tisch hier liegen und ich habe nur gehört, es geht um Müll und um Waschbären und ich war gehuckt. Erzähl mal, was haben wir da Schönes?
Also, das ist sozusagen eins unserer jüngsten Familien in der Apex-Familie. Die ursprüngliche Spielidee kommt von Felix Mattikart von King Raccoon Games, der für Tsukuyomi und so weiter auch bekannt ist. Und er hat jetzt mit seinen ganzen anderen Projekten gesagt gehabt, ich habe jetzt nicht mehr ganz die Zeit dafür, das Ding fertig zu machen, aber ich weiß, ihr könnt Dinge bös machen. Und deswegen kriegt ihr das Baby zum Bösmachen und Fertigmachen und dann bringen wir das Teil selber über das Teil. Kurz gesagt, Gangs of Trash City. Zwei Waschbär-Mafia-Familien prügeln sich 6 Tage um den Geistenmüll der Stadt.
Ich muss zugeben, ich liebe alles daran.
Dann warte erst mal ab, bis du die Mechanik hast, weil die ist super böse.
Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt. Ja, da von uns allen hier, Jo und ich, am meisten Augenringe haben und uns gerne um Müll prügeln, teste ich das jetzt mal mit Jo und ich würde sagen, der Hookup war schon ziemlich gut. Wir geben euch einfach ein Feedback, wenn wir damit durch sind, ihr Lieben.
Ein gemeines Spiel um Müll also, Max.
Ja, ja, ja. Also das war einfach großartig.
Ich erinnere mich, wie wir unseren dritten Kandidaten getestet haben, der gleich unseren Abschluss bildet und wir von euch von der Terrasse draußen immer nur so Gesprächsfetzen mitbekommen haben. Es war schon witzig, alleine zuzuhören.
Es ist auch einfach ultra, ultra geil. Also in diesem Spiel wurde dieses Mafia-Thema richtig schön über die Waschbären rüber geplättet und es war einfach nur geil. Erstmal, warum haben wir eigentlich nur 6 Tage Zeit, den Müll einzusammeln? Das ist schon das, was ich am meisten feiere. Es kommt einmal die Woche die Müllabfuhr, Jascha. Dann ist der Müll weg.
Scheiße, das stimmt.
Am 7. Tag kommt die Müllabfuhr, deswegen haben wir nur 6 Tage Zeit, den geilen Scheiß zu sammeln.
Das ist ja super.
Allein das habe ich schon mal hardcore gefeiert. Dann hast du verschiedene Mafia-Bosse, die du auswählen kannst, die du quasi bist. Das gibt dir dann so Startboni. Und dann ist es im Endeffekt quasi, ne, ganz böse gesagt, eine Art Worker-Placement. Aber kein richtiges Worker-Placement, weil du bietest quasi, also du platzierst nicht deine Worker und es passiert was, sondern du bietest auf die einzelnen Aktionen.
Mhm.
Du hast halt deine Plättchen mit gewissen Zahlenwerten und der Zahlenwert ist sozusagen die Stärke des Workers, den du dahin platzierst. So viele Waschbären schickst du aus, um diese Aktion zu machen. Dann wird alles verteilt und am Ende werden dann nach und nach pro Aktion die Marker aufgedeckt und je nachdem, wer halt mehr Waschbären zu dieser Aktion geschickt hat, der darf diese Aktion machen. Das sind dann Sachen wie Müll ausgraben auf der Mülldeponie, dass du dann halt Müllteile kriegst, die du brauchst. Das sind Sachen wie Polizei bestechen, weil natürlich wird die Polizei darauf aufmerksam, wenn du Müll klaust und so oder deine Mitbewerber ausschaltest sozusagen. Ne, das sind alles so Fakten, die natürlich den Behörden nicht entgehen. Ne? Und dann kannst du auch Razzien haben und so weiter und so fort. Verlierst dann deinen Müll plötzlich bei einer Razzia.
So leisten, der Kammerjäger kommt oder hier der Animal Shelter.
So in etwa, genau. Es gibt dann noch Gaunerkarten, das ist dann der fiese Aspekt, den Andreas so lachend angesprochen hat. Du kriegst Gaunerkarten, das sind dann so Reaktionskarten, wo du dann bei der Wertung von so einer Aktion kannst du dann eine Karte dazwischen spielen und dann entferne ich deinen höchsten Waschbären da, um vielleicht doch noch mir den Spontansieg zu bringen über diese Gaunerkarten. Ja, du kannst, wie heißt es, du kannst aber auch in der dunklen Ecke stehen, dann bist du die Ratte. Also beziehungsweise dann kannst du jemanden als Ratte betiteln, der mit der Polizei zusammenarbeitet, der kriegt dann immer weniger Boni die Runde von seinem Tableau und sowas. Das ist mega witzig.
Ja, mega gut.
Dieses ganze Konzept Thema ist einfach großartig. Das Beste ist die Währung. Die Währung sind Knöpfe.
Keine Kronkorken.
Nee, ich glaube, da hätten sie mit Bethesda Probleme gekriegt. Weil dann Bethesda verklagt ja jetzt mittlerweile Leute, weil sie dieselben Bugs im Quellcode haben.
Was?
Ja. Vor kurzem jetzt erst durch die Medien gegangen, dass sie irgendeinen Entwickler verklagt haben, weil deren Release-Version von dem Spiel exakt dieselben Fehler im Quellcode hatte, wie die bei ihrem Spiel XY bei Release hatten. Ich meine, fair.
Ist ein Hinweis, ne, auf Copyright-Infringement, ne?
Genau, dass du halt exakt dieselben Fehler machst, ist wahrscheinlich beim Programmieren, ohne davon jetzt Ahnung zu haben, echt schwierig. Ne? Aber muss man vorsichtig sein. Deswegen keine Kronkorken.
Okay. Ja, witzig.
Aber ultra geil. Also klein, schnell, dynamisch. Wir haben zwei oder drei Runden geschafft innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, oder einer Dreiviertelstunde.
Mhm.
Also es geht recht zackig, das alles durchzuspielen. Und Ich habe es den Leuten von der Apex Ideen Schmiede schon gesagt. Also wenn King Raccoon Games es raushaut, ich werde mir das definitiv holen. Weil das ist, ohne das jetzt abwerten zu wollen, das ist so ein geiler Zwischenknüller, den du zwischen zwei großen Spielen spielen kannst. Weißt du, spielst du irgendwie zwei große Runden und dazwischen haben wir ja immer so die Tradition, dass wir so kleine Absackerspiele spielen oder am Ende von irgendwas
Großem
nochmal so ein Absackerspiel.
Oder zum Warmwerden.
Genau. Und das, da hat King Raccoon Games, sage ich jetzt mal, mit diesem Gangs of Trash City, mit der Episodenschmiede und allem drum und dran, da ist das wirklich ein gutes Spiel. Also Gangs of Trash City würde ich da wirklich einfach immer zwischenschieben, weil es ultra witzig ist. Ultra witzig, ultra dynamisch und das Böse haben sie definitiv geschafft bis jetzt.
Wie ist da der Stand der Entwicklung? Gibt's das schon zu kaufen oder ist das in Entwicklung noch?
Wir haben da noch den Weißprototypen getestet, also ohne Farbe, ohne Artwork, ohne alles, dass du dich rein auf die Mechanik konzentrierst. Das hat einen speziellen Fachnamen, bestimmt auch irgendwas in der Richtung, was ich gerade gesagt habe, aber das ist ein komplett schwarz-weißer Prototyp gewesen, der aufs absolute Minimum beschränkt ist quasi. Also wir haben wirklich rein die Mechanik und sowas getestet, zu Artworks und sowas kann ich euch noch keine Bewertung geben, aber allein die Mechanik hat bei mir schon gesagt, ey, ich kaufe dieses Spiel und das will halt was heißen.
Ja, aber ist doch umso schöner, dass man sich, wenn man von dem Konzept schon so gehuckt ist, sich dann nochmal auf das geile Artwork freuen kann, was dann in der Umsetzung wahrscheinlich kommt.
Ja.
Also fiese, hoffentlich ein bisschen süße Waschbären, bin ich schon Fan von.
Ganz wichtig, behaltet dazu, sage ich euch jetzt schon mal gleich, den Apex Ideenschmiede Instagram-Kanal im Auge. Ich habe nämlich ein paar Tage jetzt vor der Aufnahme, die wir jetzt gerade machen, entsprechend einen Post dazu gesehen, wo zum Kartenlayout was gefragt wurde. Und da könnt ihr euch scheinbar ein bisschen mit an der Entscheidung beteiligen.
Ja, das klingt doch spannend.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Also, wie gesagt, King of Trash City wird Gangs of Trash... Bei King Raccoon Games fange ich immer an, King of Trash City zu sagen. Gangs of Trash City heißt das Spiel natürlich, Leute. Wird bei mir auf jeden Fall in die nähere Auswahl wandern.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, Max, können wir schon zum letzten Kandidaten auf unserer Testreise da übergehen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Villa Mechanica. Das haben wir gespielt, während ihr euch da als Waschbären um den ganzen Trash geprügelt habt. Und da hören wir jetzt einfach mal in das Intro rein.
Ja, sehr gerne doch.
Lieber Andreas, ich sehe hier vor mir Würfel und Holzblipsis. Was ist das?
Das ist Villa Mechanica, unser, ich sage jetzt mal, kompetitives Capture-the-Flag-Szenario in einem verrückten Labyrinth auf Würfeln. Die Hintergrundgeschichte ist es, wir befinden uns, zum deutschen Namen erstmal, auf Windrückenfurt. Das ist eine Stadt, die auf dem Rücken eines fliegenden Wals gebaut wurde. Und man ist der Anführer einer Diebesbande, die sich ins Ziel gesetzt hat, man möchte von diesem scheißblöden Wal runter, weil sich die ganzen Häuser bei jeder Bewegung anfangen, ineinander zu verschieben und man sich nie sicher sein kann, ob man dann gerade irgendwo mal runtergespült wird oder mal irgendwo in der Ecke liegt. Also man möchte also nach Graupanzerstadt, das ist eine Stadt auf einer fliegenden Schildkröte, da lebt sich's besser. Um die Kohle dafür zusammenzukriegen, hat man sich entschlossen, man hat sich Infos von der Ratte besorgt und die Ratte hat gesagt, da gibt es einen Schatz in dieser verlassenen Villa, da sind nur noch mechanische Wächter da und den kann man sich jetzt unter den Nagel reißen. Dass die Ratte die Info auch noch an die andere Gangsterbande verkauft hat, das hat ja niemand ahnen können.
So ein Pech aber auch. Ja, zur Klarstellung, mit Würfel meine ich nicht die Würfelwürfel, kein W6, sondern es sind so große Pappwürfel, auf denen das Ganze stattfindet. Und wenn ich sowas wie Verschiebung bei den Spielelementen höre, dann denke ich, glaube ich, zu Recht als verrückter Labyrinth. Ich bin total gespannt.
Das ist eine der Inspirationen, nur wir sind um einiges verrückter.
Okay, das verrücktere Labyrinth. Ihr bekommt wie immer am Ende eine kleine Zusammenfassung von Max und mir, nachdem wir uns das ganze Spiel angeschaut haben. Und ja, ich bin gespannt. Legen wir mal los.
Ja, das klang doch sehr, sehr spannend nach einem Intro. Und ja. Jascha, ich bin wirklich gespannt, was du mir zu diesem Spiel erzählen wirst, weil da hatte ich leider gar keine Zeit zuzugucken, wirklich.
Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen zu viel versprochen in der Aufnahme. Da werde ich quasi meinen Senf jetzt zugeben. Ja, wir haben es gehört, es ist verrückter als das verrückte Labyrinth. Und das kann man echt unterschreiben. Und es ist, muss ich auch sagen, es ist eine harte Nuss, dieses Spiel. Also ich hoffe, es kam in der Aufnahme so rüber, dass das Spielfeld bei Villa Mechanica besteht tatsächlich aus Würfeln, wo natürlich die jeweils obere Seite dieses sechsseitigen Würfels dann die Spielfläche bildet. Und auf jeder Seite ist nochmal ein anderes mögliches Teil, was eben mit in diesen Spielplan kommen kann. Zum Beispiel, indem das Spielfeld manipuliert wird. Man kann zum Beispiel einzelne Würfel kippen oder auf den Kopf stellen. Da muss man dann immer so ein bisschen genau hinschauen, welche Abbildung jetzt auf der Aktionskarte da ist, ob ich es um 90 Grad in der vertikalen oder in der horizontalen drehen darf. Und das ist, man braucht schon so ein bisschen Kapazität, geistige, um sich da reinzudenken, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommen noch so Dinge ins Spiel, wie dass du eine ganze Spalte oder Zeile an Würfeln so rumrollen kannst. Da kannst du dann quasi einmal so mit dem ganzen Arm am besten gefühlt da drauf gehen und die ganze, also alle Würfel so synchron einmal einen nach links kippen zum Beispiel. Und der Würfel, der dann an der einen Seite rausfällt durch diese Kippbewegung, wird dann am Ende der Zeile wieder reingesteckt. So zum Beispiel kann das ablaufen. Und das ist, es ist wirklich, wirklich nicht einfach gewesen. Man muss natürlich sagen, wir haben es zum ersten Mal gespielt. Ich glaube, je öfter man das spielt, desto verständlicher wird das. Aber die Möglichkeiten alleine, wie viel da machbar ist, ist absolut irre. Das Spielfeld ist super dynamisch. Du hast da wie im verrückten Labyrinth eben Trennwände, die sich neu anordnen können, die du eben manipulieren kannst, indem du die Würfel drehst. Du kannst natürlich beim Gegner manipulieren, um ihm den Weg zum Tresor in der Mitte des Spiels zu erschweren. Du kannst dir selber den Weg vereinfachen und obendrauf kommt dann nochmal, dass es auch PvE-Gegner gibt. Es ist also ein PvP-PvE-Spiel, so eine Mischung. Da gibt es nämlich so Sicherheitsroboter, die da rumlaufen, die auch einer eigenen Bewegungslogik folgen, die Fähigkeiten haben. Du selber hast verschiedene Figuren, die du bewegst, die auch alle unterschiedliche Sachen können. Es gibt da so einen Sniper-Charakter. Es gibt einen, der besonders schnell ist, einen, der besonders stark ist, der zum Beispiel hier diese PvE-Figuren auch ausnocken kann. Und solche Dinge gibt's. Also es war wirklich fürs erste Mal spielen, glaube ich, fast zu viel, um das alles richtig gut zusammenfassen zu können. Das braucht wirklich ausgiebigeres Testing unsererseits, weil einfach die Möglichkeiten viel zu groß sind. Aber es war eine echte Erfahrung. Was mir besonders gut gefallen hat, war auch, dass es keine Option oder keine realistische Option ist, die PvE-Gegner rauszuhauen, weil die immer wieder nachspawnen. Es macht keinen Sinn, sich den Weg einmal frei zu ballern und dann irgendwie mit den Mitteln an den Tresor und an den Schlüssel zum Tresor ranzukommen, sondern du musst immer gegen die aktuellen Umstände anarbeiten und es kann sich innerhalb von einem Zug so viel verändern, dass du immer wieder neu denken musst. Totaler Wahnsinn.
Ja, das klingt so ein bisschen verrücktes Labyrinth extrem.
Ja, wirklich. Das trifft es wirklich gut. Und die beiden haben uns auch erzählt, dass die auch schon zwei Schachmeister da hatten, die das Spiel getestet haben, was ja ganz cool ist. Und die waren auch schon sehr intrigued und meinten, sie müssen das auf jeden Fall nochmal spielen, um sich so richtig in das Ganze reinzudenken. Weil wenn du das mathematisch aufziehst, ich weiß, dass beim Schach geht es ja im Grunde genommen einfach nur darum, möglichst weit im Voraus zu planen. Nur, dass du eben in diesem Spiel bei Villa Mechanica einfach so viel mehr Möglichkeiten hast und Variablen, die man irgendwie mit einrechnen muss. Also dein Planungsvermögen wird da echt auf eine Probe gestellt. Und was das dann mit deiner Taktik macht und wie du mit deinem Gegner umgehst, muss ich ehrlich gestehen, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Also ich war erstmal beschäftigt, irgendwie selber klarzukommen und mich nicht von diesen PvE-Gegnern da überrollen zu lassen. Aber es hat trotzdem einen riesengroßen Spaß gemacht und ich habe wirklich Bock, das öfter zu spielen. Ich bin auch noch sehr, sehr gespannt, das hatte Martina, glaube ich, auch noch erwähnt, die reine Umsetzung vom Material her, die wird nochmal spannend, weil im Moment ist es so, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Zeilen und Spalten es gibt, ich glaube, es waren 10, 11, 12, ich weiß es nicht mehr genau, also auf jeden Fall gibt es viele, viele Würfel und in den Prototypen, die wir gespielt haben, waren die alle so aus Pappe zum Zusammenstecken. Also wie du so einen Würfel eben zusammenfaltest und dann vielleicht mit so Klebsis festmachst. Aber es ist natürlich keine Option, bei jeder neuen Spielrunde die Dinger auseinanderzumachen, zu verstauen und wieder rauszuholen dann irgendwann. Sondern du musst ja in der Umsetzung produktionsseitig da irgendwie ein passendes Material finden.
Ist ja also auch schwierig, das Ganze von der Materialhaltbarkeit zu managen, überhaupt immer auf zu klappen. Dann sehen die Würfel halt innerhalb von einem Jahr aus wie Arsch.
Ja, also da ist dann natürlich die Frage, ne, willst du das komplett aus Plastik machen und dann runterskalieren in der Größe vielleicht? Aber dann ist wieder die Sichtbarkeit der Wände zum Beispiel auf den einzelnen Würfelseiten eventuell ein Problem. Also da ist viel einfach in der Umsetzung schon ganz spannend, welche Gedanken sich da noch gemacht werden. Aber das Konzept, echt, das hat mich ein bisschen umgehauen. Also wir saßen auch wirklich alle davor und haben uns dann am Ende ein bisschen dumm gefühlt.
Ich muss sagen, ich freue mich ja auch ein bisschen darauf, das mal irgendwann testen zu können oder mir kaufen zu können, weil ich fand das schon spannend vom reinen Vorbeilaufen und euch zuhören, aber bei der Erzählung auch dann später, fand ich schon interessant, muss ich sagen.
Wir hatten ja auch das große Glück, dass wir Martina dabei hatten, die uns dann im Grunde genommen die Regeln, die sie uns ja erklärt hatte, dann auch nochmal in der Praxis zeigen konnte. Weil hier ist es wirklich, diesen Übertrag zu machen, ne, die Möglichkeiten, die du hast, einmal auf dem Papier vor dir zu sehen und die durchzulesen und das dann praktisch anzuwenden, das ist halt ein ziemlich großer Übertrag. Das ist so ähnlich, als würde ich jemandem Schach beibringen und würde ihm nur sagen, wie die Figuren sich bewegen können. Fertig. Ich meine, so hat man wahrscheinlich irgendwann mal Schach gelernt, aber was das dann wirklich in der Spielausführung bedeutet, ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied. Und mit Martinas Hilfe konnten wir dann mit der Zeit das Ganze schon richtig einordnen. Also wann lohnt es sich jetzt, welche Spielfeldmanipulation zu machen? Wie gehe ich am besten mit diesen PvE-Robotern um? Weil die alle so ihre spezifischen Stärken, Schwachstellen, ihre Bewegungsmuster auch immer haben, die immer ganz logisch ablaufen. Also allein das immer gleichzeitig so auf dem Schirm zu haben, das ist echt eine Herausforderung, aber super spannend. Also wenn ihr Lust habt, richtig auf so einen Brain-Teaser, dann ist hier Villa Mechanica, glaube ich, genau das Richtige für euch, wenn es denn erscheint. Also ich drücke da ganz doll die Daumen, dass man auch da einen kompetenten Partner findet, um das umzusetzen. Also mega spannend.
Also laut Webseite hat man sogar schon einen kompetenten Partner. Der soll 2026 bei Würmgold erscheinen. Also Würmgold kennen wir auch schon von einigen Spielen.
Ach sag mal, ist die Info neu oder habe ich die vergessen?
Das kann ich dir nicht genau sagen.
Ja. Ich glaube, wenn die Apex-Leute unsere Folge hören, dann gibt es da nochmal eine Klarstellung zu.
Gibt es da nochmal Backenfutter?
Kann sein, dass ich es vergessen habe. Aber ja, cool. Mega gut. Also verdienterweise. Das wird, glaube ich, eine Gruppe von masochistisch veranlagten Menschen sehr ansprechen.
Also ich dachte, wir holen uns das für unsere Sammlung.
Ja, natürlich. Und ich hol mir eine Peitsche dazu, Max.
Damit du dich selbst geißelst beim Spielen, ist mir völlig egal. Aber
ja.
Du sprichst mit diesem Mindfuckery von Villa Mechanicus, sprichst du was an, wo wir weder Intro noch sonst irgendwas zugemacht haben, weil Jo und ich das eigentlich nur so spontan um die Ohren gewickelt gekriegt haben von den beiden Jungs.
Aha.
Deswegen gehe ich da auch nur noch mal mit einem kurzen Dip drauf ein, auch wenn es eigentlich ultra geil ist. Und zwar ist es das Duell der Zirkel. Ja, ich sag's dir, das ist ein absoluter Clusterfuck im Kopf, dieses Spiel. Das ist ein kompetitives Zwei-Personen-Duellspiel und mutet erstmal total simpel und einfach an, weil du nur so ein paar Spielsteine und ein paar Linien und Knotenpunkte auf der Map hast. Aber alter Vater, das hat es in sich. Dieses Spiel ist eine Hommage von den Entwicklern an zwei von deren Lieblingsklassikern, nämlich einmal das Spiel Surakarta, das ist ein indonesisches Spiel, und Tierschach.
Tierschach?
Ja. Okay. Chinesisches Tierschach. Alter Vater. Das ist eine Brainfuckery, sag ich dir. Das Ziel ist eigentlich denkbar simpel. Du musst einen Stein auf ein bestimmtes Feld bei deinem Gegner kriegen. Punkt.
Okay.
Klingt einfach.
Das klingt nach einem einfachen Ziel.
Nicht wahr? Aber die Umsetzung davon, die ist das Schwierige, weil du hast halt, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Du hast halt ultra viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das ganze Problem angehen musst, kannst, sollst, willst, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Weil dazwischen sind natürlich die Figuren deines Gegners. Das ist so ein bisschen der Kasus Knaxus. Jeder hat 8 Figuren und du darfst nur schlagen, wenn du vorher, das Spiel ist in so Schleifen aufgebaut, das Spielfeld. Du musst eine so eine Schleife nehmen, damit du eine andere Figur schlagen darfst, aber auch nur mit einer höherwertigen Figur. Die Figuren haben nämlich Werte, dargestellt durch Punkte und Striche. Das heißt, mit einem Neuner darfst du nur einen Achter oder drunter schlagen, zum Beispiel.
Mhm.
Na, so vom Logikverhalten her. Du musst dafür aber immer diese Schleife finden und in der passenden Linie durchkommen. Ich habe dieses Spiel mit den Worten beendet, als ihr dann auch drinnen fertig wart und wir zum Essen aufbrechen wollten. Ich habe dieses Spiel mit den Worten beendet. Ich weiß nicht, ob ich es hasse, aber ich will es verstehen.
Das fasst auch für mich Villa Mechanica ein bisschen zusammen. Hassen finde ich ein bisschen hart, aber man ist herausgefordert einfach von diesem Spiel auf so eine Art und Weise, dass man es besiegen will.
Ja, wir haben halt auch einen tollen Spruch noch aus der ganzen Geschichte gehört. Unser Kumpel Jo, der mit uns da war, womit ich auch viel getestet habe. Wenn der seine Brille abnimmt, dann weißt du, er grübelt sehr stark. Und direkt nach dem zweiten Zug bei diesem Spiel saß Jo ohne Brille da. Und ich saß da auch gezogen. Ich habe irgendwie meinen Kopf geknallt und dachte, was zum Fick ist denn jetzt hier los? Wie kriege ich das denn jetzt hin? Alter, das war so eine Mindfuckery. Und deswegen weiß ich halt nicht, finde ich das Spiel großartig oder finde ich es zum Kotzen?
Hey, also da ihr es nicht weggeschmissen habt in die Ecke, sondern intensiv angehalten wart, euch damit zu beschäftigen, ne, und euer Gehirn nicht den Dienst verweigert hat, glaube ich, es ist kein Hass. Ich glaube, ihr seid getriggert.
Wobei mein Gehirn nah an der Dienstverweigerung war. Vielleicht auch aufgrund der Temperaturen. Drauf. Vielleicht hätte ich es bei 10 Grad weniger draußen besser gespielt.
Das ist natürlich auch möglich. Schön. Ja,
aber das war für uns also das, liebe Leute, sage ich euch gleich, das ist kein Spiel, was ich zum Absacken kaufen werde.
Ist kein Icebreaker für die Party?
Nee, eher nicht. Ist eher der Rausschmeißer für die Party. So, du spielst das mit Leuten, die sagen, oh nee, wenn ich sowas hier spielen muss, gehe ich.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Oder deine Freunde von denen, die es nur behaupten zu sein.
Da trennt sich meine Freundin von mir.
Das auch.
Story of Max.
Eieiei, nee, zum Glück nicht. Nee, schön. Aber das war noch so das Letzte, was wir getestet haben.
Sehr schön. Ich glaube, dann können wir mal in unsere, ich nenne sie mal, Schlussaufnahme reinhören.
Ja, würde ich sagen, machen wir das doch glatt.
So, wir haben eine kräftezehrende Runde Villa Mechanica hier gerade hinter uns. Was war mein Zitat von eben nochmal? Ich sehe überhaupt nicht.
Der Willkommen zurück aus dem Overload der Möglichkeiten.
Richtig. Ja, ihr habt eben die Prämisse des Spiels mitbekommen. Würfel bilden hier das Spielfeld. Die Würfel können sich bewegen. Es sind Wände drauf abgebildet. Wir können verschieben, drehen, stülpen, kippen, jonglieren, wie wir möchten. Und müssen uns dabei den Weg zum Tresor bahnen, um an einen Schatz ranzukommen. Meine Güte, ey. Also das ist wirklich Schach auf einem nächsten Level. Also so weit zu planen und dann auch noch sich auf den Gegnerzug einzustellen, das fordert schon richtig was von einem ab. Ich habe schon gehört, ihr habt lange an diesem Werk hier getüftelt.
Ja, also momentan hat es fast 1,5 bis 2 Jahre in komplette Entwicklungszeit hinter uns und nochmal fast 2 Jahre, bis es einen Verlag gefunden hat. Also dementsprechend sind wir fast 4 Jahre jetzt hinter diesem Ding her. Hat einige Irrungen und Wirrungen auch hinter sich, was die Mechanik anbelangt, und sind jetzt momentan in einem Sweet Spot, wo man sagt, die Überforderung hält sich in Grenzen, sobald man es so das mal spielt.
Ja, also es ist echt eine super krasse Mischung, auch der PvE-Aspekt. Also wir können uns hier gegenseitig schlagen mit unseren Roboter-Tierchen, die wir hier bewegen, die übrigens so eine Mischung aus cute und gruselig sind, finde ich. Aber sehr, sehr, sehr schönes Design insgesamt. Und dann können sich diese PvE-Gegner, die sich da bewegen, auch noch, ja, die können auch manipuliert werden von der gegnerischen Fraktion. Also es kommt hier echt viel, viel zusammen, was dieses Spiel ausmacht. Und auch hier, ne, schaut auf Instagram euch das Ganze mal an. Es ist super beeindruckend rein optisch schon. Also so ein Spielfeld habe ich noch nicht gesehen, was so komplett aus Würfeln besteht. Das ist schon krass.
Ja, ist bis jetzt auch wirklich einzigartig, obwohl es ja jetzt auf den Messen schon viele Leute gesehen haben und auch Redakteure oder andere Autoren. Mhm. Haben wir Gott sei Dank noch kein weiteres Spiel gesehen, das das kopieren würde.
Ja, hoffentlich bleibt das so.
Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, weil wie gesagt, wenn alles glatt läuft, nächstes Jahr im Crowdfunding, und dann ist es sowieso als Spiel auf dem Markt, und dann ist es die Frage des Plagiats eher zweitrangig, zumindest für uns als Autoren.
Mhm. Wollt ihr die Stretch Goals einmal schildern, was es da so zu holen gibt?
Wir haben da so gewisse Daumenschrauben, aber wir können schon mal so viel bringen. Es wird eine Möglichkeit geben, von der Anzahl der Figuren und so weiter komplett asymmetrisch zu werden. Das heißt, es wird zusätzliche Figuren und ähnliches geben. Wie viele und in welchem Maßstab, das dürfen wir leider noch nicht verraten.
Okay. Es bleibt also spannend.
Richtig, ganz genau.
Ja, wir sind leider jetzt heute mit der Zeit schon so knapp, dass wir es nicht ein zweites Mal spielen können. Ich wäre nämlich mega gespannt, auf deine Aussage mal auf die Probe zu stellen. Weil ich war beim ersten Mal spielen echt ein bisschen überfordert, was aber auch daran lag, dass ich noch keinen Zug so richtig gesehen habe. Also hier muss man es wirklich einmal gespielt und angeschaut haben, und dann merkt man aber ziemlich schnell, wohin die ganze Reise geht hierbei. Also wenn ihr da draußen es ultra strategisch mögt und mal wirklich eure grauen Zellen zum Rauchen bringen wollt, dann ist das hier wirklich das Go-To-Spiel für euch.
Für alle, die es ausprobieren wollen, können wir soweit schon spoilern. Es wird dieses Jahr zu essen, bei Würmgold am Stand sein. Das heißt, alle, die sich hier eins auf die Mütze geben wollen, bitte bei Würmgold vorbeikommen und Villa Mechanica spielen.
Das ist bestimmt schön, so im Messe-Flair mit den vielen Leuten dann zu überlegen und dahin zu kommen. Ja, aber manche Leute können es. Ja. Ja, und insgesamt ist das auch jetzt hier das letzte Spiel für den Tag, was wir hier testen durften. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein ganz großes Dankeschön zu sagen an euch, dass wir hier den Tag verbringen konnten und wirklich hier einmal uns austoben durften. Ist ein bisschen wie bei Toys R Us, durch die Spielwarenabteilung gehen und alles in den Wagen schmeißen.
Und das mit Unlimited-Kreditkarte.
Genau das, inklusive Snacks. Wir fühlen uns rundum versorgt. Und ja, habt ihr irgendwelche letzten Worte, Kommentare, Wünsche?
Wir freuen uns unglückbandig, dass ihr diesen weiten Weg auf euch genommen habt, um uns zu besuchen und die Prototypen zu spielen. Das war einfach mega.
Ja.
In der Richtung jederzeit gerne wieder und beim nächsten Mal spätestens zu essen, würde ich sagen.
Genau, spätestens da sehen wir uns. Ganz, ganz vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Gerne.
Ich würde sagen, Max, wir können zum Abschluss, bevor wir ein kleines Gesamtfazit noch ziehen, haben wir noch gar nicht erwähnt, dass wir für diesen ganzen Ausflug nicht bezahlt wurden.
Genau,
also,
stimmt.
Also Hashtag keine Werbung an der Stelle. Das sollte man vielleicht am Anfang sagen, wie die Profis, aber wir machen es am Ende. Nein, wir sind einfach, weil wir mit den bisherigen Spielen von Apex, die wir hier hatten, halt so gute Erfahrungen gemacht haben und die uns alle so durch die Vielfalt begeistert haben, sind wir da gerne einfach mal runtergefahren und haben uns Dinge zeigen lassen, ohne dafür jetzt irgendwie bezahlt zu werden. Also ihr könnt euch wie immer darauf verlassen, dass wir über die Spiele, die wir hier besprechen, unvoreingenommen und ungefiltert auch unsere Meinung kundtun. Und ich hoffe, dass man das bei einigen Spielen auch durchgehört hat. Ja, zum Beispiel bei Villa Mechanica, da würde ich schon sagen, da muss man ein Typ für sein, für das Spiel, um damit Spaß zu haben. Aber ich glaube, das kam durch und das wisst ihr da draußen genauso gut wie wir.
Ja, also definitiv. Wir nehmen solche Touren auf uns aus rein journalistischem Anspruch, sage ich jetzt mal, euch möglichst vielen coolen Content bieten zu können. Und so eine Einladung, dann da einen Haufen Prototypen zu testen, hat für uns natürlich dann auch keinen Werbecharakter oder sowas, sondern wir gucken uns das einfach gerne an und tauchen da gerne ein. Und ja, also wie du schon sagtest, Profis hätten das am Anfang erwähnt, aber wie gesagt, wir werden dafür nicht bezahlt, also müssen wir auch nicht professionell sein. So.
Das ist aber eine gute Devise. Und außerdem hatten wir auch noch zwei sehr schöne Abende.
Ja, das natürlich auch, die dann im privaten Rahmen natürlich ohne Brettspielzusammenhang, aber trotzdem sehr, sehr schön und mit vielen tollen Gesprächen, fand ich.
Ja, das auf jeden Fall. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also auch an der Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Apex-Team. Das war wirklich eine wunderbare Erfahrung und man hat sich schon so ein bisschen wichtig gefühlt, Max. So muss das sein, wenn man Influencer ist, glaube ich.
Ja, definitiv. Jetzt müssen wir uns nur noch um so Deals wie Holy oder Koro kümmern oder NordVPN.
Ja, genau. Irgend so ein paar große Scams und Skandale muss es dann auch noch geben. Und dann haben wir noch Beef mit irgendwelchen Leuten auf YouTube. Und dann sind wir fertig.
Oh ja, wir suchen uns einfach irgendeinen Brettspiele-YouTuber, der eigentlich total nett ist und dann geht's Beef hier.
Den machen wir richtig fertig.
Genau, oder eher uns, wahlweise. Wir gucken mal, wir gehen raus, eins gegen eins und dann gucken wir, wer wieder reinkommt in das Content-Createn. So. Nein, aber war ein wunderschöner Ausflug. Wir haben eine coole Stadtführung gekriegt, falls ihr bis hierhin gehört habt. Martina und Andreas, vielen Dank für die tolle Stadtführung auch, jetzt im privaten Rahmen. Das war total cool. Augsburg ist eine schöne Stadt. Fahrt hier gerne mal hin, schaut euch das Ganze da in der Gegend an. Das ist wirklich, wirklich ein Blick wert, finde ich, vom historischen Aspekt aus.
Ja, das finde ich auch. Sehr, sehr hübsch. Ich würde sagen, Max, wir können noch mal anteasern, was wir denn jetzt in Zukunft ohne die News in 2 Wochen als nächstes besprechen. Denn wie eingangs gesagt, in 2 Wochen folgt dann die nächste reguläre Spielbesprechung. Wir sind ja jetzt aus der Sommerpause zurück. In der nächsten Folge hört ihr uns über Faraway sprechen. Den Namen habt ihr bestimmt schon gehört, war nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2025. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hihi, freue mich sehr. Und wir haben es auch schon gespielt und ja, in 2 Wochen hört ihr unsere Meinung dazu. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin beeindruckt und ein großer Fan.
Ja, das habe ich deinem Schwärmen die letzten Tage und Wochen entnommen.
Tja, bei mir gibt's keine Spoiler oder sowas, ne? Also
ich bin einfach mal gespannt, was das ist und wie das ist. Es sah ja echt interessant aus mit diesem kleinen lustigen Pilzkerlchen. Von daher bin ich dem nicht abgeneigt.
Sehr gut. Alles Weitere erfahrt ihr dann in 2 Wochen. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne mal eure Meinung, was auch so die News angeht, dass wir die erstmal auf Eis legen. Wir glauben, dass das für die Qualität unserer Spielbesprechung eigentlich nur zuträglich sein kann. Wir sind wie immer gespannt, von euch zu hören und würde sagen, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.